Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, das wirklich ganz viele von uns betrifft und der eigentlich auch das Hauptthema ist von meinem Podcast, nämlich Ängste. Ängste und Panikattacken. Ich habe für heute mal so ein bisschen die Zwänge mit reingenommen, mal sehen, wo wir da landen. Aber das große Thema ist die Angst und ich sag mal, diese unsichtbaren Hürden können unser tägliches Leben halt beeinflussen und uns manchmal auch davon abhalten, das Leben so in vollen Zügen zu genießen. Deshalb richtet sich die Folge hier sowohl an Betroffene selbst, aber auch an Eltern mit ängstlichen Kindern. Und wir möchten euch über die verschiedenen Formen von Ängsten werde ich sprechen und auch natürlich darüber, wie man das erkennt, versteht und letztendlich vielleicht auch sogar konstruktiv damit umgehen kann. Wenn ich sage wir, dann werden das wieder sein die Birgit Eschbach und ich. Und wir werden uns da so ein bisschen, ja, die Bälle zuwerfen. Also für alle Betroffenen da draußen, die kämpfen, die sich manchmal alleine fühlen oder die nach Verständnis sich auch sehen, möchten wir hier Unterstützung und Inspiration bieten. Ja, und vor allen Dingen auch den Eltern, dass sie ihre Kinder liebevoll begleiten und unterstützen wollen. Denen wollen wir gerne wertvolle Tipps und Tricks anbieten. Also lehn dich zurück, mach es dir gemütlich oder ja, tauch einfach ein in unser wichtiges Gespräch über Ängste, vielleicht auch Zwänge und Panik.
Ja, hallo liebe Martina, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
Ja, Birgit, ich fand das letztes Mal so nett mit dir, dass ich dachte, dieses Thema muss ich doch auch gar nicht alleine machen. Das kann ich doch gut mit der Birgit machen. Genau.
Das Thema sehr Angst. Sehr gut, sehr gerne. Ja. Martina, mir hat das auch letztes Mal sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch, ist glaube ich für mich heute auch lehrreich, in dieses Thema einzutauchen. Ich hoffe, wir müssen für die Hörer keine Triggerwarnung aussprechen, sondern können es dabei belassen, was du gesagt hast. Lehnt euch zurück, entspannt euch und seid neugierig auf eine interessante Folge.
Und ich hatte dir im Vorfeld, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber ich hatte dir im Vorfeld kurz geschrieben, es wäre ganz schön, wenn wir so ein Angstbeispiel, was wir beobachten können oder beobachten, bei vielen Menschen beobachten können, wenn wir darüber sprechen wollen und ob du das vielleicht erzählen magst. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass du eine Spinnenphobie hast. Das habe ich dann erst vorhin in dem WhatsApp-Status erkannt, ja. Also das kleine Angstbeispiel, das du eigentlich vortragen solltest, das bist du wohl selbst, hm?
Das bin ich selbst, jawohl.
Okay, ja, habe ich nicht mit gerechnet, wirklich nicht. Also du brauchst dann keine Kollegin oder keinen Kunden von dem erzählen, sondern dann erzähl doch mal, wie ist denn das, wenn du so eine, ja, magst du eine Situation erzählen von dieser Angst?
Das kann ich gerne erzählen. Also ich habe diese Angst auch ungefähr seit meiner Pubertät und damit die Hörer das einschätzen können, was ich für einen Leidensweg hinter mir habe. Ich bin nicht nur aus der Pubertät raus, sondern auch aus den Wechseljahren und mit 58 Jahren jetzt wirklich mit einer, also die Spinnen und ich, wir leben irgendwie so nebeneinander her. Aber es ist in der Tat so, dass es mich in eine totale Panik, in eine Schockstarre versetzt. Je größer, desto schlimmer. Das geht bis zu Ohnmachtsanfällen und das in Wahrheit Belastende ist aber nicht die Tatsache, dass ich Spinnen sehen könnte, sondern die Angst vor der Angst. Das ist das, was mich richtig fertig macht und was mich auch in meinem Leben, das muss man ganz klar so sagen, einschränkt. Ich würde never ever, aber wirklich never ever in eine Souterrainwohnung ziehen und bei einer Hotelbuchung lege ich Wert darauf, dass ich in einem der oberen Stockwerke bin. Efeu berankte Häuser mögen romantisch sein, ich betrete sie nicht.
Und so eine Reise nach Costa Rica in den Urwald?
Ich fahre in die Eifel, in die Eifel und nach Venedig, weil ich mir denke, über das Wasser kommen die nicht.
Ja, also danke dir für dieses Beispiel, ne, dieses Beispiel von einer Spinne. Und das kann man sich auch vorstellen. Also Menschen wollen beispielsweise durch eine Türe gehen. Und das hat was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Ne? Die sehen diese Spinne. Was passiert dann bei so einem Spinnenphobiker? Vielleicht kannst du das erklären, was da bei dir passiert.
Ich kann dir das erklären, aber das Faszinierende ist ja, dass wir diese, ich sag jetzt mal wir, und nehme mal alle Spinnenphobiker mit in Zwangshaft. Wir sehen diese Spinnen und andere würden die vielleicht gar nicht wahrnehmen. Wenn wir einen Raum betreten, dann scannen wir den ab. Und das sind zum Beispiel auch Unterschiede. Wenn das Räume sind, die groß sind, die luftig sind, wo Fluchtwege sind, haben wir weniger Angst vor dem Raum. Wenn es zum Beispiel Kellerräume sind oder dunkle, kleine, enge Räume, dann haben wir, da stehen wir davor und scannen erst den ganzen Raum ab, bevor wir in den Raum reingehen. Und also es ist schon so, man trifft die Spinne selten unvorbereitet, sondern weil wir schon hinschauen,
du
könnte
hast sie
da
schon
eine
gesucht,
sein.
Ja. Es ich könnte eine gesucht. Sein. Und du siehst auch die ganz kleinen, die so Fingernagelgröße haben oder die Hälfte davon, ne?
Ja, genau. Die sehe ich auch, ja.
Die siehst du auch, genau. Also was passiert und du weißt, ne? Also und diese Spinne steht jetzt mal, ich sag mal, als Beispiel überhaupt für Phobien, ja, weil das ist ja tatsächlich so, der Betroffene weiß, ja, ist totaler Quatsch. Also eigentlich, ne, die Spinne kann mir ja gar nichts tun. Also was passiert bei so einem Spinnenphobiker? Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber häufig, ja, dass er sich so rational gut zuredet. Also ich habe mal eine Patientin erlebt, die kam sozusagen nicht durch meine Tür hinein, ja, weil sie irgendwie am Eingang eine winzige kleine Spinne gesehen hat. Die stand dann dort. Und ja, was ist mit ihr passiert? Ne, sie stand dort, es war ihr nachher auch sehr unangenehm, aber erstmal hat sie sich wohl selber sehr gut zugeredet. Ja, also sie hat sich selbst gut zugeredet. Also rational gesehen kann ja so eine kleine Spinne einem nichts abtun. Ne, die kann mir ja nichts tun. Danach kommt dann so eine, ne, sie redet sich rational gut zu, aber was merkt sie? Hilft nicht. Ne? Dann kam zumindest bei ihr, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so eine Abwertung, so von wegen, meine Güte, stell dich doch nicht so an, ja, ist doch nur wirklich nur eine kleine Spinne. Und dann wieder rational, Mensch, die Spinne, die müsste doch eigentlich eher Angst vor mir haben, weil ich könnte sie ja töten, aber kennst du sowas, solche Rationalen? Gehst du da auch so vor?
Ja, natürlich, natürlich. Und wer einmal eine Spinne hat fliegen sehen, weiß ja auch, dass du in dem Moment, wo die gerade durch die Türe durchgehst und dir deinen ganzen Mut zusammengenommen hast, dass es dann diese Sprungspinnen gibt, die sich dann vermeintlich auf dich draufsetzen. Kann ich total verstehen.
Ja, aber diese ganzen rationalen Argumentationen, und das ist ja auch bei allen Phobien so, also rational kommt man da nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Und da ist halt die Frage, klar, die Aufmerksamkeit, ne, das hast du vorhin sehr schön beschrieben, die Aufmerksamkeit ist extrem auf dieses Thema fokussiert. Also wie mit einer Lupe scannst du den Raum und guckst, ob da eine Spinne ist. Ne? Menschen, die eine andere Phobie haben, gehen mit wie mit einer Lupe, der Hypochonder, in seinen Körper hinein und guckt, ob da alles in Ordnung ist. Also dieses, das hat dann schon was mit der Bewertung zu tun. Ne? Es ist schon... Man könnte zwar sagen, oder viele Patienten sagen auch, es ist ja keine willentliche und keine bewusste Entscheidung. Ich mache das ja nicht extra. Und das stimmt. Ich mache das nicht extra. Also das ist keine bewusste Entscheidung. Aber woher kommt das denn, dass wenn man da eine Spinne sieht oder sowas hat, dass man dann wirklich auch körperlich reagiert? Ne?
Ja, ja. Martina, und ich bin froh, dass ich dir da gleich wieder, dass wir den Spieß gleich wieder umdrehen können. Du darfst mir noch ganz viele Fragen dazu stellen, aber in der Tat bin ich da neugierig drauf. Wie kommt das und warum geht das nicht irgendwann mal weg?
Also wir kommen nachher noch zu den Auslösern, aber erstmal ist es halt so, also unser, ich sag mal, Verstand und das, was wir denken, das passiert halt in unserem Gehirn, aber sozusagen in der Großhirnrinde, ne? Das ist so das, was wir denken. Die Spinne aber ist ganz hinten, ich sage mal im Limbi, ne? Im limbischen System abgespeichert und wahrscheinlich ist die bei dir falsch abgespeichert. So, falsch abgespeichert heißt in einer anderen Größe, die ist möglicherweise 2x2 Meter groß abgespeichert. So, mit anderen Bildern. Ja, und unser limbisches ist aber limbisches Limbi und unsere Großhirnrinde, die müssen jetzt miteinander diskutieren. Ne? Ja. Also Großhirnrinde sagt an Limbi, Mensch, stell dich nicht so an, ist doch eine kleine Spinne, die kann dir ja nichts tun. Aber im limbischen System ist längst das System hochgefahren und das funktioniert halt einfach anders. Ja, das funktioniert mit Bildern, mit Geräuschen, mit Gerüchen, mit Empfindungen. Und das limbische System hat schon längst Alarm, Alarm ausgerufen, weil aus irgendwelchen Gründen, und da kommen wir nachher zu, diese Spinne halt so riesig abgespeichert wurde.
Ja.
So.
Ja.
Und dann kommt ja noch, also wenn man das jetzt weiter spinnt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt halt irgendwann noch der soziale Druck. Also wenn dann Menschen beispielsweise auch mal nicht mehr essen, weil sie denken, sie könnten sich davon übergeben müssen, ist ja eines meiner Lieblingsthemen, ja. Dann kommt der soziale Druck von außen, dass sie denken, ja, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt nichts esse? Oder die Spinnenphobikerin denkt, was denkt jetzt die Martina Effmert, die da drin sitzt, auf mich wartet und auch schon gewunken hat und ich komme jetzt hier nicht rein, ja. Mhm. Mhm. Also die Spinne ist zwar im bewussten Leben mini, mini, mini klein, aber im Limbi, also da in der Diskussion zwischen Stammhirn und Zwischenhirn, da ist sie halt riesengroß. Und die Großhirnrinde, die kann zwar rational denken, aber die kommt an diese Limbi-Geschichte nicht dran. Und im limbischen System ist es Riesengefahr, Todesangst und alles mögliche weitere, ja. Schwitzen und genau.
Na, Martina, aber jetzt sag mir mal eins, ich möchte jetzt doch ein bisschen ablenken von meiner Angst. Was kommt denn noch so alles ins limbische System rein? Wie viele verschiedene Ängste gibt es und wie viele sind bereits bei dir in der Praxis gewesen? Kann man da was zu sagen oder wie viele Menschen von Ängsten betroffen sind?
Ja, also da gibt's gute Schätzungen. Also in Deutschland leiden an diesem Problem ungefähr 15-20% der Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben an einer Angststörung. Und das sind dann, wenn du es dir überlegst, wirklich Millionen von Menschen mit ganz unterschiedlichen Formen von Ängsten und Zwängen. Ne? Genau. Mhm.
Mhm. Aber das kann man ja unterscheiden, ne? Mhm. Also diese Ängste und Angststörungen, wie du sagst, ist ja dann auch mal was Temporäres. Oder gibt es überhaupt diese lebenslangen Ängste, Ängste, die einen Menschen ein Leben lang begleiten?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also ich denke halt immer, oder ich denke nicht, weiß auch aus Erfahrung, dass Angststörungen sind heilbar. Das ist erstmal die gute Nachricht, ne? Gegen Ängste kann man was tun. Da kommen wir ja auch noch zu, was kann man tun, wenn man so eine Angststörung entwickelt? Mhm. Wie kommt man der auf die Spur, wo es denn herkommen könnte, ne? Mhm. Ja, Angststörungen sind heilbar, aber es gibt tatsächlich, wenn man jetzt mal so Angst hat, halt auch eine Tendenz, sich zu generalisieren. Und das heißt, die fängt irgendwo ganz klein an. Beispielsweise jemand, der, ich sag mal, nicht mehr im Bus fahren mag. Ne? Mhm. Also Busfahren hat er schlechte Erfahrungen mitgemacht. Vielleicht gab es mal einen Unfall im Bus oder ne, irgendwas anderes. Mag nicht mehr Busfahren. Nachher mag er halt nicht mehr mit der Bahn fahren und auch nicht mehr Flugzeug fliegen und auch nicht mehr im Auto fahren. Und irgendwann hockt der arme Mensch nur noch zu Hause und traut sich nicht mehr raus aus dem Haus. Ja? Also Angst hat die Tendenz, sich zu generalisieren. Und deshalb ist es so wichtig, da wirklich was gegen zu tun, ja. Und aus dieser Angst herauszukommen.
Ich bin auch ganz froh, dass es da Angebote gibt. Ich habe das bislang nicht wahrgenommen, weil ich immer gedacht habe, können wir ja vielleicht gleich auch mal drauf eingehen. Mhm. Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt damit irgendwo hingehe, dann steht da eine Konfrontationstherapie an. Mhm. Und das genau würde ich natürlich freiwillig nie machen. Aber ich habe, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, habe ich noch mal eine Frage. Mhm. Ich bin heute gefragt worden, was ich denke, was mich ausmacht, mich als Person. Mhm. Und das sollte ich in drei Adjektiven beschreiben.
Sehr schöne Frage, ja.
Ja, und du glaubst es nicht, aber eines der drei Adjektive, die mir durch den Kopf gegangen sind, war, ich bin angstfrei. Mhm. Und ich möchte dich gerne fragen, ist es so, dass Menschen so eine spezifische Angst haben können und dann ist die alleine da? Oder ist das häufig so, dass dann noch weitere Ängste dazukommen und man ein sogenannter ängstlicher Mensch wird?
Ja, ich denke, du bist da schon ein gutes Beispiel, dass es nicht so sein muss, dass sich die Angst immer generalisiert. Aber, das habe ich ja eben auch schon gesagt, die Angst hat die Tendenz, sich zu generalisieren. Ne? Also, dass sie so halt immer mehr den Raum einnimmt.
Bei Phobien, und dann auch gerade wenn das von Angst zu Angst.
Ja, das kann schon sein. Ja, oder es ist so generalisiert. Ne?
Ja.
Und es muss nicht unbedingt sein, dass man ein ängstlicher Typ ist. Mhm. Sondern Angststörungen kann man halt aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen entwickeln. Ne? Mhm. Da kommen viele Gründe zusammen. Das kann ein belastendes Ereignis in der Vergangenheit sein. Das kann eine aktuell schwierige Situation sein, dass ich im Moment sehr belastet bin, zum Beispiel durch Stress im Beruf oder dass ich dadurch Existenzängste entwickle im Beruf oder, ne? Also es können aktuelle schwierige Situationen sein, natürlich auch im Leben, in Ehen oder wenn jemand gestorben ist oder bei Kindern. Der Schulwechsel ist ganz häufig auch so eine Situation, wo sich dann auf einmal Ängste entwickeln, ja.
Ja.
Dazu kommen so erbliche Faktoren, ne? Also so ungünstige Erziehungsstile. Ja, und vieles gucken wir uns halt auch ab, ne? Wo kommt denn deine Angst her mit dem? Mit der Spinne. Kannst du dich da an was erinnern oder war die schon immer da? Oder?
Nein, die war nicht immer da, weil ich weiß, dass sie aus so, geh mal in den Keller und hol was, also dass sie aus so Kellerängsten, Kellerspinnen entstanden ist. Hm. Aber ich kann jetzt gar nicht mal irgendetwas Konkretes festmachen, wo ich jetzt sage, das war die Situation, an die ich mich noch groß erinnere.
Ja.
Aber ich meine, du machst das ja jetzt auch schon so, so viele Jahre, dass du auf diese Behandlung mit den Ängsten spezialisiert bist, ne? Und ich kenne dich ja auch ein, ja.
Aber ich weiß es bei dir trotzdem nicht. Ich würde vermuten, dass du bei einem dieser Wege in den Keller, da musste man ja früher dann irgendwelche, keine Ahnung, eingemachten Sachen drauf holen.
Ne? Ja.
Ja, ich kenne das auch. Ne? Geh mal in den Keller und hol mal, keine Ahnung, einen Pflaumenkompott oder sowas hoch, ja?
Ja.
Und dann standen die da schon ein Dreivierteljahr oder noch länger. Und dann waren die staubig und dazwischen war vielleicht auch mal ein kleines Tierchen, das könnte gewesen sein. Mhm. Und es hat dich vielleicht erschreckt. Und das meine ich mit solchen Ereignissen. Wir denken ja immer, ach, da gibt's ein, wenn wir darüber sprechen, dass man ein belastendes Ereignis in der Vergangenheit hat, ein traumatisches Ereignis, da denken ja viele an Flugzeugunglücke oder Autounglücke oder sonst irgendwas. Aber nein, das können halt auch so ganz kleine belastende Sachen sein, die man aber vielleicht nicht richtig verstanden hat als Kind. Man hat sich vielleicht fürchterlich erschreckt oder irgendwas nicht verstanden, hat das abgespalten und weggedrückt. Und dann kommt das aber in irgendeiner anderen Situation wieder hoch, wenn man nämlich eine belastende Situation zum Beispiel hat. Kinder im Schulwechsel oder schleicht sich so ein, da kommt nochmal eine Angst und nochmal eine Spinne. Und was man halt, wenn ich vorhin, ja, genau, also ich fange sonst hier an rumzuschwafeln. Wollten wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollten ein bisschen über Angst sprechen.
Wir wollen ja von meiner Angst mal wegkommen.
Ja, ja, und das ist ja. Aber lass uns da mal schauen, wenn du das nächste Mal in Düsseldorf bist oder wir machen das online, dann gucken wir mal, was die Ursache dafür ist. Das kann man ja in Hypnose ganz schön schauen. Und da kommt man auch ganz gut hin. Genau.
Also ich sage ja, ich würde zu dir kommen, wenn du mir versprichst, dass es keine Konfrontationstherapie gibt, so nach dem Motto, jetzt einmal in die Schocksituation rein und dann du mir irgendein Viech unter die Nase hältst. Aber jetzt sind wir bei deiner Praxis und da habe ich jetzt mal eine Frage. Ich kenne dich ja ein bisschen und weiß, dass du das seit vielen Jahren machst, dass du dich auf Ängste spezialisiert hast. Und mein Eindruck ist, korrigiere mich bitte, mein Eindruck ist, deine Praxis ist noch nie so voll gewesen wie heute oder in den letzten Monaten und jetzt ein, zwei Jahren. Wir nehmen auch für die Hörer diesen Podcast abends auf, weil du wirklich sagst, tagsüber ist der Laden bumsvoll. Wir haben jetzt 2024. Meine Wahrnehmung ist, dieses Ängstthema hat sich seit Corona verstärkt. Ist das auch so, deckt sich das mit deinen Beobachtungen oder ist das ein reiner Zufallsbefund?
Nee, das ist sicherlich eine richtige Beobachtung. Also es ist kein Zufallsbefund, dass das so ist. Corona hat da einiges. Ja, ich meine, wenn wir nochmal, vieles haben wir ja schon längst vergessen, was so zu Corona-Zeiten war, ne? Aber wir waren ja nun sehr eingeschränkt, wir waren viel zu Hause, wir sind sehr in den sozialen Rückzug gegangen, wir haben nicht mehr in Büros gearbeitet und wir haben uns viel mit uns selbst beschäftigt, ne? Also diese ganzen Stressfaktoren, die wir da hatten, ja? Also wie die Maßnahmen im Lockdown, ne? Diese Verunsicherung, die Veränderungen im Alltag, ne? Die haben alle oder können oder werden wahrscheinlich dazu geführt haben, dass sich die Menschen viel mehr Sorgen gemacht haben über ihre Zukunft. Wie geht das alles weiter? Wir hatten finanzielle Unsicherheiten. Wir waren unsicher mit der Gesundheit. Und all das hat sich auf unser psychisches Wohlbefinden ausgewirkt, ja. Bis dahin, dass ja dadurch, dass so lange die Menschen zum Beispiel auch nicht mehr in die Büros gegangen sind. Da ist ja auch nach Corona viel darüber gesprochen worden, dass so viele soziale Ängste aufgebaut haben, jetzt wieder ins Büro zu gehen.
Ja.
Das war ja auch mit ein Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, Arbeiten ohne Angst.
Ja.
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 Und da gehe ich ja ganz vielfältig auf alle möglichen Angsterkrankungen ein, ob Agoraphobie, ob, wollen wir jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, aber in dem Buch beschreibe ich das und was das für Auswirkungen haben kann, insbesondere wenn ich vorher nämlich kein ängstlicher Mensch war.
Ja.
Und warum bilden viele diese Ängste erst aus, wenn sie schon 30 sind, ja? Und eigentlich denken, Mensch, packt das doch alles richtig gut. Und das hat halt schon was mit unserem allgemeinen, ja, mit der allgemeinen Situation zu tun, in der ich mich befinde. Und die Corona-Pandemie ist halt eine Situation gewesen, die uns alle extremst belastet hat.
Mhm.
Ja.
Aber wie kommt das denn, dass aus so einer normalen Angst, sage ich mal, die wir vielleicht in Corona hatten, da waren wir alle ängstlich, dass wir uns anstecken können, dass liebe Verwandte sterben und. Wie kommt es dann, dass sich daraus aus so einer normalen Angst um diese Corona-Situation eine krankhafte Angst entwickelt, die auch nach Corona noch anhält und dir die Menschen in deine Praxis treibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist ja immer, was ist noch eine normale Angstreaktion? Wann hört das auf und wann fängt die Krankheit eigentlich an? Und das ist wirklich sehr schwierig, auch klar abzugrenzen. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Aber ich sage immer, wenn man sich sehr viel mit der Angst beschäftigt, also wenn du jetzt einen halben Tag vom Tag über Spinnen nachdenken solltest, ja, dann...
Dann wäre es krankhaft.
Dann wäre es krankhaft, ja. Also da muss man einfach immer so ein bisschen schauen. Ne? Nicht jedes, ich mache mir mal Gedanken über was oder nicht jedes flaue Gefühl vor einem Meeting bedeutet auch, dass man eine Angststörung hat. Mhm. Ne? Also das flaue Gefühl gehört ja auch ein bisschen mit dazu, weil das schärft unsere Aufmerksamkeit. Ne? Also was passiert, wenn man in so einer Angst oder in so einem flauen Gefühl ist oder halt in so einem vor einem Meeting, in so einer Anspannung? Das sorgt halt dafür, dass das Adrenalin, Testosteron und diese Katecholamine ausgeschüttet werden und dass wir aufmerksamer sind. Ne? Aufmerksamer natürlich von ganz, ganz früher, dass wenn wir da im Busch sind und da kommt der Säbelzahntiger, dass wir aufmerksam sind, frühzeitig das zu spüren, zu merken, zu sehen, zu riechen, wahrzunehmen und natürlich auch den Fluchtreflex haben, abzuhauen. Im Meeting sorgt diese, ich sag mal, kleine Aufmerksamkeit dafür, dass ich halt, dass ich einfach mehr mitbekomme, wie reagiert der Kollege, ne, so. Was aber in Ordnung ist.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja noch in Ordnung.
Genau, das ist alles noch in Ordnung. Wenn diese körperlichen Symptome aber überhand nehmen, also, ich sag mal, ein bisschen Herzrasen ist auch noch okay oder ein bisschen Schwitzen. Aber wenn das halt wirklich massiv wird, ja, wenn man eine starke Muskelanspannung hat, wenn man Atembeschwerden hat bis zur Kurzatmigkeit oder wenn man Magen-Darm-Beschwerden hat, wie so eine dauerhafte Übelkeit oder Reizdarm, ne? Wie viele reagieren mit Reizdarm oder mit Schwindel? Also wie viel ist oft schwindelig und erkennen gar nicht, dass dahinter tatsächlich eine Angst liegt oder Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen. Also vielfach kommen Klienten sind es ja in dem Fall zu mir in die Praxis, eigentlich zum Coaching oder ne, weil sie sagen, ja, also mein Hausarzt, der kann nichts finden, alles ist in Ordnung, aber ich habe Reizdarm oder ich habe totale Schlafstörungen oder Migräne. Aber eigentlich ist alles gesund.
Das sind ja auch unterschiedliche Symptome. Wenn du von einem Herzrasen sprichst oder von der Blutdruck geht hoch, ich schwitze. Es können ja Symptome sein, die auf diese Angstsituation, also ich bin jetzt in der Angstsituation drin passieren, die hingegen langfristige Magen-Darm-Beschwerden, Schlafstörungen, da bringe ich als Patient das ja vielleicht gar nicht in der Verbindung mit einer Angst. Ne?
Genau, ja und ich sag mal Herzrasen mit bis zur Panikattacke, das sind Patienten oder Klienten, die landen erstmal mit Tatütata im Krankenhaus, weil die denken, die haben einen Herzinfarkt.
Ja.
Wenn denen der Arzt, ich sag mal, nach dem zweiten, dritten Mal dann sagt, also hören Sie mal, das ist irgendwie psychosomatisch, finden die gar nicht lustig, ja. Und genauso landen die dann auch bei mir. Und daher halt erstmal zu erkennen, dass dahinter eine Angst liegt, das ist so der erste Schritt, um aus der Angst rauszukommen. Und das sehen halt viele gar nicht. Also gerade wenn sie körperliche Symptome haben, dann wollen wir eigentlich auch ein körperliches Testat. Dann wollen wir, dass das irgendwas ist und nichts Psychisches, ne? Ja.
Naja, beziehungsweise wenn es nichts Körperliches ist, dann würde ich denken, bin ich jetzt erstmal beruhigt, dass mir der Arzt sagt, ja, wir müssen noch nicht den Pastor holen, sie müssen noch nicht sterben. Würde mich ja freuen. Mhm. Aber ich wollte natürlich diesen psychosomatischen auf den Grund gehen. Und da wollte ich jetzt schon wissen, was ist das? Und vor allen Dingen auch, wie kann ich es dann vermeiden, ne? Und wie kann ich das
aber
die Symptome abstellen?
Ja, liebe Birgit, vermeiden ist genau das, was man nicht tun sollte. Deshalb auch, weil es bei dir vorhin, wo du sagtest, auf keinen Fall Konfrontation, ja. In Deutschland ist es das Mittel bei solchen Dingen, es gibt auch eine gute Studienlage dazu, Konfrontationstherapie zu machen, um das auch auszuhalten. Ja, genau. Aber man kann halt auch ganz anders arbeiten. Ne?
Ja.
Ja, aber um nochmal auf diese Menschen zurückzukommen, ich vergleiche das häufig auch bei denen mit einem anderen Gefühl. Also was passiert, wenn wir eine Angst Reaktion haben, egal welche. Ne? Ob das jetzt ein Vermeiden ist, wie du gerade sagst, du vermeidest dann die Orte, die Angst auslösen, ne? Also kein Keller und so. Ne? Oder ob es halt eine körperliche Reaktion ist, wie Herzrasen und so. Das ist ja viel schneller als mein Kopf. Das geht ja zack. Deshalb sagen die Patienten auch, das kommt einfach über mich. Ich kann da gar nichts dafür. Das ist nicht willentlich. Das ist nicht extra. Ja?
Ja.
Und das stimmt. Das ist halt, weil wir vorhin gesagt haben, limbisches System ist so viel schneller. Ne?
Ja, Martina, gibt's noch irgendwie weitere Symptome? Also diese körperlichen Symptome, die kenne ich auch von mir. Das ist mir durchaus im Klaren. Bei so psychischen Symptomen, sage ich jetzt mal, da ist es für mich eher dieses, ne, die Angst vor der Angst. Ich weiß, ich muss da, ich habe eine Anreise meinetwegen um 22, um nochmal so dir ein Bild zu schildern. Mhm. Ich bin auf Geschäftsreise, habe eine Anreise in der Dunkelheit und weiß dann, ich muss dann vielleicht durch irgendeinen Trakt, durch eine Tiefgarage, in den, das sind dann meistens enge Verbindungen von den Tiefgaragen zur Hotelrezeption. Und dann schiebe ich schon Panik und mache mir halt im Vorfeld schon Gedanken, wie kann ich eine Anreise in der Dunkelheit vermeiden? Was ist da zu tun? Oder parke ich das Auto ganz woanders? Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein paar Beispiele geben über diese psychischen Symptome, die da eben auch noch belastenderweise hinzukommen?
Naja, das hast du ja eben schon gesagt, Vermeidung, ne, ist eines dieser Symptome, ne, sich zurückzuziehen, zu isolieren, bis halt hin diese Reisen gar nicht mehr zu machen, ne, nicht mehr machen zu wollen, sich da irgendwie, suchst halt einen Vertreter, der das macht, ne. Machst nur noch Online-Meetings, genau. Also diese Unruhe, diese Hektik, die man da fühlt, ne.
Ja.
Und halt diesen Gedanken, ich muss hier weg, also bei einer Panikattacke, wenn es halt immer schlimmer wird, ja, die haben ja auch Wahnsinnsgedanken, ne, die denken ja dann, ich muss hier weg, ich werde gleich sterben. Bei der Spinne, ich drehe durch, ich halte das nicht mehr aus, wenn die mir dann auf den Kopf fliegt oder so, ich verliere die Kontrolle. Also diese Sachen, diese Gedanken sind ja massiv, ja, sind wirklich massiv. Und du hast vorhin auch gesagt, du bist schon mal umgekippt sogar davon, ne?
Ja.
Also wir unterscheiden halt ja häufig so diese Ängste oder wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen, dass ich immer frage, so wie ist denn die Angst, wo spüren sie die? Spüren sie die praktisch im Körper oder ne, was sind so ihre... So grobe Unterscheidungen, ne? Was haben Sie, wie oft haben Sie eine Panikattacke? Haben Sie schon mal eine Panikattacke überhaupt gehabt?
Mhm.
Ne? Weil das ist ja dann sozusagen die Creme de la Creme der Angst, ja. Ne? Die Panikstörung, ne? Mit Tatütata ins Krankenhaus. Und diese kommen halt wirklich ganz häufig aus dem Nichts. Einfach so sind die da.
Das erzählen ja auch in, zumindest in meinem Bekanntenkreis, zunehmend Menschen, dass sie morgens wach werden und wie gelähmt sind und nicht aufstehen können und dann Ängste haben und Panikattacken und sich nicht bewusst sind, wovor. Einfach nur, dass sie merken, es lähmt sie. Mhm. Kommt dir das bekannt vor?
Mhm. Ja, da müsste man halt erstmal schauen, ne, wann treten die Panikattacken auf?
Ja.
Also das empfehle ich, ne, sich eine Liste zu machen oder eine Tabelle oder Patienten, die bei mir sind, bekommen auch mal eine Tabelle mit oder in meinen Büchern sind Tabellen drin, zu schauen, wann tritt das auf? Welche Symptome habe ich? Wie äußern sich die Symptome? Wie lange halten die an, ja? Und das Erste, was ich meinen Patienten immer sage, also wirklich so ein Tagesprotokoll zu führen.
Ich wollte gerade sagen, wie bei Weight Watchers musst du das Ernährungstagebuch führen und bei dir das Angsttagebuch.
Genau, aber auch welche Maßnahmen habe ich ergriffen. Ne? Also das halt wirklich zu protokollieren, einfach um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, wo das herkommt. Ne? Also wenn ich sonntagsabends mir schon Gedanken mache, oh, morgen ist Montag und ich habe sonntagabends, ist mir schon schlecht und ich habe Brustschmerzen und Herzrasen, dann hat das möglicherweise was mit der Arbeit zu tun, die da montags anliegt. Mhm. Punkt. Mhm. Und das muss man erstmal auch erkennen und aushalten. Ne? Aber deine Frage habe ich eben auch so verstanden zu sagen, ja, was kann man denn dann als Erstes erstmal machen? Und das Erste ist, und das sage ich jedem meiner Patienten, die Angst ist nur eine Angst. Und die Angst entsteht eigentlich doch im Kopf, nämlich da hinten im limbischen System. Und es geht darum, das auszuhalten. Also du wirst daran nicht sterben, ne?
Mhm.
Das ist nicht lebensbedrohlich, was du da hast, auch wenn sich das lebensbedrohlich anfühlt. Also so eine Panikattacke, die zu haben, das fühlt sich extrem lebensbedrohlich an. Da habe ich richtig, richtig Angst. Also die Leute haben Todesangst, wie die auch vor der Spinne Todesangst haben. Mhm. Ja. Also, aber da halt sich selber gut zu reden, ja, zu sagen, bleib in der Ruhe, Ist nicht immer ganz einfach, das zu sagen, das dann zu sein, aber das auszuhalten. Und ich sage häufig, gerade wenn das so eine Panikattacke ist, stell dir doch so einen Zug vor. Also wir alle haben ja schon mal irgendwie vielleicht am Bahnsteig gestanden, wenn so ein Zug vorbeifährt, so ein Güterzug.
Ja.
Sitzt im Auto, der Güterzug fährt vorbei. Das rappelt ja ganz schön, ne? So ein Waggon nach dem nächsten. Und dann sage ich immer, stell dir das vor, die Angstattacke ist wie so ein Güterzug, ja? Der fährt vorbei. Das ist unangenehm, der rappelt und rappelt. Aber irgendwann ist der zu Ende. Und in der Regel dauert eine Panikattacke 15 bis 20 Minuten. Vielleicht auch mal eine halbe Stunde. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr viel.
Ja.
Also, und dann geht es darum, das auszuhalten, die Aufmerksamkeit nicht immer bei der Panik, bei der Spinne, nicht immer auf die Spinne zu lenken, sondern woanders hinzulenken. Also die Ruhe zu bewahren, die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Und damit meine ich nicht vermeiden oder ablenken, sondern wirklich mit der Aufmerksamkeit. Der Angstpatient ist mit der Aufmerksamkeit extrem auf dem, wovor er Angst hat. Du bei den Spinnen.
Ja.
Ne? Sondern die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken. Zu sagen, okay, kann man auch ein Spiel draus machen, zu sagen, okay, was sehe ich hier, wenn ich in dem Raum bin, ne, wo ich Angst habe, vielleicht vor einer Präsentation. Dann sage ich, okay, wie viele bunte Stifte sehe ich hier oder wer hat ein kariertes Hemd an oder ich beschäftige mich mit den Dingen im Außen. Ich nehme wahr, was im Außen ist.
Also du meinst mit Außen auch auf etwas anderes, also mich ablenken und sagen, ich schaue jetzt nicht auf die Angst, sondern ich schaue auf etwas anderes.
Genau.
Kann man sagen, sich beschäftigen, sich, ja, wie du sagst, ablenken lassen, also gar nicht mal jetzt so, wie du gerade sagtest, Ruhe bewahren und sowas, da habe ich sofort an deine, ich höre den Podcast als Produzentin ja öfter, da habe ich sofort an deine Atemübungen gedacht und auch an Meditationen. Aber in der Tat wäre auch das, geh gar nicht so sehr in dich rein, sondern guck, was draußen, was dich ablenkt, was dich rausholt aus der Panikattacke.
Ja. Mhm. Also natürlich ist Atem immer der allererste Gedanke. Und auch wenn es hier jetzt hier Eltern zuhören, ne, das Kind anzuschauen oder auch wenn du einen Freund hast, der eine Panikattacke hat, sag ihm, schau mir in die Augen, schau mich an, ja, und wir atmen jetzt zusammen.
Ja.
Weil der Atem signalisiert halt dem Unterbewusstsein, ist alles in Ordnung. Und wenn wir in der Panik sind und in der Angst sind, atmen wir meistens viel zu flach oder wir halten die Luft an. Und durch dieses flache Atmen verstärkt sich die Panik und die Angst. Also das heißt, ruhig zu atmen, ne? Tief einzuatmen, vielleicht bis vier zu zählen.
Wo du das jetzt gerade erzählst, ich habe das erlebt in einem Flugzeug. Da habe ich eine Panikattacke bekommen und konnte nicht mehr schlucken. Also ich hatte Angst, dass ich ersticke.
Sag mal, also Birgit, was erfahre ich hier für neue Dinge von dir?
Ja, aber das war nur einmal. Aber ich habe dann dreimal geklingelt nach was Wasser und ich habe dann immer wieder, wurde der Mund trocken, ich konnte nicht schlucken. Mm. Und dann saß neben mir eine Frau, die zufällig, also eine Venezianerin, ich fliege immer gerne nach Venedig, die Venezianerin, die macht das beruflich, also wahrscheinlich sowas Ähnliches wie du. Und die hat genau das zu mir gesagt. Die hat zu mir gesagt, so, ich soll sie angucken und sie würde jetzt mit mir gemeinsam atmen. Mhm. Ich kam mir wirklich vor wie so ein kleines Kind. Ich habe gedacht, also meine Güte, wie peinlich, ne? Aber das hat mich in der Tat, dieses gemeinsame Atmen hat mich abgelenkt, hat mich beruhigt. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wenn eine Italienerin, die ist nicht allein gereist, sondern mit ihrer italienischen Großfamilie. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Reihen 27 bis 24 waren mit mir beschäftigt. Es wurden Bonbons rübergereicht und
Ja, also der Atem ist wirklich ganz, ganz wichtig und das hört sich so einfach an und so einfach ist es auch. Häufig halt in dem Moment, wenn man in diesem Stress ist, schafft man das vielleicht nicht ganz alleine, wenn man das nicht geübt ist. Deshalb sage ich immer, Atem üben. Man kann aber auch klopfen. Es gibt viele kleine Techniken, kleine Hilfsmittel, die einen es aushalten lassen, diese Panikattacke vorübergehen zu lassen. Und dann halt natürlich, wenn wir jetzt an die kleine Spinne denken, ne? Und wir haben ja vorhin gesagt, wie ist denn das im Kopf? Ist es vielleicht als Riesenspinne abgespeichert? Im limbischen System ist die Spinne 2x2 Meter groß und das macht die Angst. Und du weißt mit deinem wachen Verstand, ist doch Quatsch. brauche ich doch keine Angst vor haben. Aber das limbische System ist so viel schneller und das hat diese Angst. Mhm. Und da kann man halt, ich sag mal, in Hypnose oder in der Meditation oder selber einfach dem eine andere Bedeutung geben. Also bei mir heißen die Spinnen meistens kleine Frieda. Und dann kann man mit Bildern arbeiten, diese Spinne erstmal zu schrumpfen, weiter wegzuschieben. Also in der Hypnose, in einem hypnotischen Zustand oder in der Meditation. Ich gebe der kleinen Frieda auch gerne, die hat ja 8 Füße, ne? So eine Spinne hat ja viele Beinchen, aber wenn die auch so viele Füße hat, dann kriegt die ganz tolle rote Pantoffeln an. Und wenn es eine ganz modische Spinne sein soll, dann auch schon mal so rote Gucci-Schüchchen. Und das verankert man. Und wenn dann im limbischen System das verankert ist mit so einem anderen Bild, also mit einer anderen Bewertung, dann kann man die Spinne das nächste Mal auch besser angucken. Dann ist die nicht mehr lebensbedrohlich.
Ich sehe das schon. Du möchtest aus der Spinne das machen, was mein Ferienhund Coco ist. Ein Freund fürs Leben.
Ja. Sowas in der Richtung, genau. Also
krass,
es geht halt.
Okay. Ja. Aber also so geht das dann in der. Das ist ja mal schön, dass du uns mal einen Blick reingibst, wie so eine Meditation oder eine Hypnose dann aussieht, was du dann, weil ich würde es ja nicht mitbekommen, was du dann mit mir machst.
Doch. Na, Moment, halt. Also ich arbeite mit einer Hypnose, da bekommst du alles mit. Du bist doppelt wach in deinem Kopf. Also. Du bist nicht weggebeamt. Das ist nicht hier RTL und zack, bumm, weg, sondern nein, wir brauchen
so,
ja.
Liebe Hörer, die folgenden Sendungen verschieben sich um 3870 Minuten.
So lange dauert das nicht.
Im Anschluss folgt das Adventsfest der 1000 Lichter mit Florian Silbereisen. Was bitte ist jetzt eine Hypnose? Also da kommst du jetzt nicht drum herum. Das musst du mir jetzt erklären. Also ich dachte, ich bin da weg.
Nee. Also es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Hypnosen. Es gibt Suggestivhypnosen. Das sind die Hypnosen, wo man dem Patienten suggestiv etwas erzählt und das soll sich dann im Kopf sozusagen wie so ein Mantra setzt sich das fest und das funktioniert auch in bestimmten Fällen auch ganz gut. Ist eine Form. Ne?
Ja.
Jetzt merke ich schon, ich spreche so, dass man merkt, dass es nicht meine unbedingte erste Form ist. Ja. ich arbeite selber mit der sogenannten selbstorganisatorischen Hypnoseform. Das bedeutet, ich sage ja immer, ist Quatschi. Ja? Unser Bewusstsein ist ja sowieso dabei. Und das Unterbewusstsein, limbisches System, ist ja viel größer. Und die müssen aber miteinander kommunizieren. Und das so arbeite ich und ich arbeite dabei mit einer auflösenden Hypnose. Und das würde bedeuten, oder das bedeutet, der Klient geht in das Gefühl hinein, was sein Anliegen ist. Also das, weshalb er zu mir kommt.
Ja.
Eine Angst. In das Gefühl, das sitzt ja irgendwo, ist manchmal im Bauch, manchmal ist es im Kopf, ne? Manche haben das auch in den Beinen, die sagen, ich habe dann immer so ein zittriges Gefühl in den Beinen. Und dieses Gefühl trägt uns praktisch dorthin oder bringt den Patienten dahin, wo das ursächliche Ereignis ist. Und das kann ich halt dann auflösen oder verändern. Also in meinem Kopf verändern, wie eben mit der Spinne in dem limbischen System, wenn ich der ein anderes Gesicht gebe und ja eine andere Farbe. Also im Prinzip musst du dir vorstellen, läuft in deinem Körper, immer wenn du jetzt eine Spinne siehst, läuft im Moment irgendein Horrorfilm, der dir aber gar nicht bewusst ist.
Aber
der läuft aber immer weiter.
Also um da ranzukommen, wenn du sagst, geh dahin, wo die Angst ist, in dieses auslösende Moment, da könnte ich ja jetzt mit meinem wachen Verstand gar nicht hingehen, weil ich nicht weiß, was es war.
Genau. Das ist ja auch so spannend. Ich weiß das ja auch nicht.
Du weißt
also
es auch nicht.
Also viele denken, ja, ich wüsste das. Nein, ich weiß das auch nicht. Aber wir finden das.
Und du bringst also mich erstmal in einen Zustand, in dem ich an das Unterbewusstsein rankomme.
Ja, aber das ist ein Zustand, in dem ist man eigentlich am Tag sowieso ganz oft, weil unser Gehirn das sozusagen zur Entspannung braucht. Also das Gehirn fährt sich am Tag viele Male runter in so einen meditativen oder hypnotischen Zustand. Also zum Beispiel, wenn du eine Strecke öfters mit dem Auto fährst, und ich weiß, du fährst ja immer eine relativ weite Strecke mit dem Auto, dann ist dir das wahrscheinlich schon mal passiert, dass du angekommen bist und gedacht hast, ach komisch, hab ich gar nicht gemerkt, bin schon da. Weil das Gehirn praktisch die Strecke kennt, ja, und das fährt in so einem automatisierten Zustand.
Aber
und den brauchen
wir.
Mehr brauchen wir nicht.
Okay, aber dann würde das ja bedeuten, man kommt relativ schnell an sein Unterbewusstsein ran.
Ja, klar, geht ganz schnell.
Okay. Kann ich das auch allein oder brauche ich dafür dich.
Nee, also ich sag mal, gib mir ja wirklich ganz viel Mühe, darüber aufzuklären und auch die Patienten oder Klienten daran zu führen, weil das so ein tolles Tool ist, ja. Und es wäre ja blöd, wenn immer alle zu mir kommen müssten.
Ja.
Deshalb habe ich in den Büchern ist immer so ein QR-Code. Mhm. Und nur wirklich, wirklich gute Anleitungen zur Selbsthypnose drin. Also da kann man durchaus wunderbar auch selber hinkommen. Und auch, sag mal, ich habe ja bei Emetophobie einen Online-Hybrid-Kurs entwickelt. Und in diesem Online-Hybrid-Kurs begleite ich zwar die Patienten, aber ein Kern davon ist die Selbsthypnose. Und das ist ja toll, meine Güte, wenn man sowas lernen kann, wie man selbsthypnotisch sich behandeln kann oder wie man Themen bearbeiten kann, dann hilft dir das ja nicht nur bei der Spinnenphobie, sondern vielleicht auch bei anderen Dingen, die mal schwierig sind oder wo du sagst, jetzt könnte ich aber ein bisschen Zentrierung gebrauchen.
Also ich blicke hier gerade von meinem Schreibtisch, an dem wir aufnehmen, auf das Bücherregal im Flur. Ich sehe diese beiden Bücher von dir da stehen. Ich werde mir die gleich schnappen und das probieren. Das werde ich probieren.
Ja.
Gibt es noch so ein paar andere Sachen, was ich zum Beispiel im Vorfeld machen kann? Also wenn ich jetzt weiß, ich muss so eine Reise antreten und ich müsste da eben abends nochmal einen Raum betreten, vor dem ich Angst habe.
Du müsstest einen Raum betreten, vor dem du Angst hast. Also dir das möglichst bildlich vorzustellen. Aber vielleicht ist es ja auch ein guter Hinweis, nämlich worum geht es? Ne? Angst ist das eine, Mut ist das andere auf der anderen Seite. Wir brauchen Gegenpart. Ne? Wir brauchen vielleicht eine Zuversicht oder was wäre für dich ein gutes Gefühl, mit dem du gerne und gut durch diese Tür gehen magst? Das Gefühl erstmal aufzurufen, sagen, ach, eigentlich möchte ich vielleicht da entspannt reingehen oder neugierig oder weiß ich ja nicht, wie möchtest du da reingehen in den Raum? Und dieses Gefühl sich erstmal aufzurufen und in sich groß werden zu lassen, zu spüren. Und dann in Gedanken mental diesen Weg zu gehen, den Weg da durch die Tiefgarage, ne, aber immer mit dem guten Gefühl. Halt das gute Gefühl und geh mit dem guten Gefühl durch diese Tiefgarage, durch diese Tür oder die Tür, die du durchschreiten möchtest. Ja. Und das trainierst du. Und wir haben das jetzt so wundersamerweise bei der EM sehen können, bei den spanischen Fußballspielern. Da konnte man es wirklich erkennen. Und jetzt haben ja auch sehr viele in der Olympiade darüber gesprochen, dass sie halt Mentaltraining machen.
Ja.
Das habe ich ja tatsächlich auch schon mal gemacht. Leider ist die Dame, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter und wahrscheinlich gar nicht mehr in der Olympiade, also nicht mehr in dieser Liga oder überhaupt nicht mehr dabei. Mhm. Aber die ist damals auch gekommen und die hat zu mir gesagt, die war Weitspringerin. Ich habe folgendes Problem, wenn ich im Kopf habe, dass ich übertrete, also die müssen ja so einen langen Anlauf machen und dann an einem bestimmten Punkt abtreten. Und dann, ne, wenn die da aber daneben treten, dürfen die das, glaube ich, 2 oder 3 Mal und dann ist aus.
Vorbei.
Ja? Dann ist vorbei. Und sie sagte, wenn ich das hinten schon im Kopf habe, dann ist mein Anlauf entweder zu langsam, dass es nicht klappt, oder ich vertrete mich sowieso. Und die wollte damals, das war in Berlin, also dorthin. Und das haben wir in der Hypnose mental trainiert. Mhm. Und hat die auch geschafft.
Cool.
Mhm. Oder Kanufahrer habe ich auch schon gehabt. Also Kanu ist ja, ich würde das im Leben nicht tun, obwohl bin ich wasserphobisch? Nee, ich schwimme schon gerne. Aber also im Kanu, da muss man gut lernen, dass man sich damit so komplett umdrehen kann.
Ja.
Wenn man irgendwie da so eingebunden ist.
Genau. Mhm.
Und auch das hat mich halt ein Trainer hat mir dann seine Klienten geschickt oder seine Schützlinge geschickt oder mehrere davon, damit wir das in der Hypnose besser trainieren, weil das dann einfacher abzurufen ist.
Mhm.
Also man kann deshalb, wenn du die Bücher doch da stehen hast, schau mal rein. Und teste das einfach.
Martina,
und das für dich, genau.
Das geht jetzt nicht um mich, in Gottes Namen, ne? Also nein, was ich jetzt erzähle, die nächste Geschichte hat mit mir gar nichts zu tun.
Nein,
gar nichts,
auf keinen Fall. Nein, überhaupt
aber
nicht.
Aber ich tue mir jetzt mal so, als würde ich frage, wie heißt das immer? Frage für einen Freund.
Ja.
Was ist denn mit so Hilfsmittelchen wie Neurexan oder einem Schöfferhofer Weizen? Also worauf ich hinaus...
Neurexan oder Schöfferhofer Weizen sind halt zwei ganz unterschiedliche Sachen, oder?
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich packe mir dann in der Tat schon mal Sachen ein, also wie eben grüne, ich sag jetzt mal pflanzliche Beruhigungsmittel.
Ja.
Und genau die gleiche Wirkung kann ja eben dann auch ein Bier haben, ne?
Ja, also ich sag mal, wenn das Thema mit der Angst so schlimm ist, dass man abends zur Beruhigung Bier oder Wein trinkt, und das ist jetzt kein Scherz, das meine ich ganz ernst, dann sollte man sich Hilfe holen. Mhm. Also das ist, weil das tatsächlich so ist. Also viele zur Beruhigung trinken halt. Und das ist gefährlich. Ne? Und die trinken dann nämlich am nächsten Tag vor dem Meeting auch nochmal einen Schluck, vielleicht. Im schlimmsten Fall, ne? Mhm. Oder nutzen das. Also da muss man aufpassen. Aber gegen grüne Hilfsmittel bin ich, also grüne in dem Sinne wie GABA oder die ganzen B-Vitamine, ne? Also ja. Aber auch Norexan, wenn dir das gut hilft, natürlich, klar. Mhm. Also da man sollte auch, wenn man Angst hat, D-Vitamine, das muss gut aufgefüllt sein, wenn man da im Defizit ist, ne? Kann man auch ängstlicher reagieren. Dann kennen wir ja alle diese Geschichte mit der, das stimmt nicht, wir kennen es nicht alle, müssen wir stoppen, aber sagen möchte ich es nochmal für alle, mit den darmfreundlichen Bakterien, ne? Weil diese Darm-Hirn-Schranke, ne? Also der Darm und der Hirn, die arbeiten ja miteinander, die kommunizieren ja miteinander. Ja. Und als erstes reagiert halt meistens der Darm auf Stress oder auf Ängste. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das wirkt sich auf das ganze vegetative Nervensystem halt aus. Und deshalb...
Okay.
Also Darm,
lieber ein Actimel als ein Schöfferhofer Weizen.
Ah, eine gute Idee, ja. Und das ist jetzt hier keine platzierte Werbung. Ja.
Mhm. Okay.
Ja, aber so darmfreundliche Bakterien. Also mal so eine Darmkur zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mhm. Aber das kann man ja auch alles besprechen und ne, da, klar.
So, jetzt kommen wir nochmal zu meinem Fall zurück. Das hatte jetzt ja gerade gar nichts mit mir zu tun, aber jetzt nochmal zu mir. Ich bin jetzt 58, ich habe diese Ängste gefühlt mein Leben lang. Mhm. Es gibt Einschränkungen in meinem Alltag und ich würde auch mal sagen, es gibt kaum einen Tag, an dem nicht irgendeine Situation ist, wo ich diesen irgendwo hingucke, checke und denke, könnte da jetzt eine Spinne sein. Also ob das jetzt... wenn ich die Blumen gieße, die Gießkanne ist oder ganz egal. Also es ist ein Alltagsding. Ab wann, sagst du, sollte man sich ärztliche und therapeutische Hilfe nehmen, dass man damit eben das, was wir eingangs gesagt haben, nicht aus der einen Angst eine, was hast du gesagt, generalisierte Angst wird.
Ja, also wie eben schon besprochen, wenn Alkohol oder Drogen oder sowas in den Raum kommen, dann auf jeden Fall natürlich sich Hilfe besorgen oder Hilfe suchen und die findet man ja auch. Aber man sollte sich auch immer dann therapeutische Hilfe suchen oder ärztliche, wenn die Angst über einen längeren Zeitraum ist. Also ich sage immer, wenn man mehr als die Hälfte des Tages über die Angst in irgendeiner Form nachdenkt oder sich damit beschäftigt, dann natürlich, oder auch wenn die Angst sehr häufig auftritt oder besonders lange anhält oder wenn ich oft Panikattacken habe. Aber, und das fällt jetzt vielleicht zu sehr zum Schluss, es hätte viel weiter vorne sein müssen, ne? Weil wir ja über die Angst vor der Angst auch sprechen.
Ja.
Es geht immer darum, die Angst anzunehmen und nicht dagegen zu drücken, nicht in die Abwertung zu gehen, nicht zu sagen, ach, so eine Scheiße, jetzt ist sie schon wieder da, so eine Kacke, ja. Wieso bin ich auch so blöd, Angst vor Spinnen zu haben, ist ja nur kleine Tiere. Nicht in die Abwertung zu gehen, nicht dagegen zu drücken, weil es eine Falle ist, ja. Sondern die Angst anzunehmen, zu sagen, ja, ist halt so. Habe ich halt noch die Angst. Also so in so ein Thema wie Selbstliebe reinzugehen.
Ja, das habe ich. Das
anzunehmen. Genau. Ja, zu sagen.
Deswegen, meine Freundin sagt immer, du musst das behandeln lassen. Und denke ich immer, das gehört zu meinem Leben dazu.
Ja.
Genau wie ein Leberfleck. Okay. Und ich bin jetzt 58 geworden. Ich habe aber, vielleicht komme ich doch mal zu dir. Ich habe schon Angst, das musst du dir, also das gebe ich ja zu, dass ich manchmal denke, was ist, wenn ich jetzt meinem Alter in einem Heim liege und kann mich da nicht mehr groß bewegen und da wären mal Spinnen und ich kann da nicht flüchten. Da mache ich mir schon jetzt Gedanken drüber. Also Martina, es kann sein, dass ich mir über meine Connections, die ich zu dir habe, einen Termin geben lasse.
Unbedingt.
In deiner Praxis.
Nein, du bist herzlich eingeladen. Du bist wirklich, ich habe es ja echt nicht gewusst. Ja, wirklich nicht gewusst. Und du bist herzlich, herzlich eingeladen. Genau.
Ganz lieben Dank. Du, weißt du, wo ich Lust zu hätte? Ich würde dieses Thema gerne mit dir nochmal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt berücksichtigen oder besprechen.
Ja.
Vielleicht nochmal in einer der weiteren Folgen, weil ich denke daran, ich war ein Kind, als es bei mir losging. Und vielleicht können wir mal eine Folge machen über Ängste bei Kindern, die sowohl den Kindern hilft, aber auch vielleicht den Eltern damit umzugehen, damit das eben gar nicht so weit kommt. Was hältst du davon?
Das fände ich eine ganz großartige Idee. Das sollten wir machen. Ich habe auch viele Kinder bei mir in der Praxis.
Dann haben wir ein Date.
Haben wir ein Date. Freue ich mich. Prima. Danke dir, liebe Birgit.
Es hat Spaß
gemacht.
Es war
mir ein großes Vergnügen.
Trotz der Spinnen hat es schön. Danke, Martina.
Bis dahin. Bye, bye. Tschüss, tschüss, tschüss.
Bonustrack.
Ja, ganz wunderbar. Wir sind beim Bonustrack und da geht es diesmal auch wieder um eine wunderschöne Atemübung. Genau, also setz dich ganz bequem hin, nimm eine bequeme Position und leg so deine Hände erstmal ganz entspannt auf die Oberschenkel, die Handflächen nach oben und erstmal einatmen und ausatmen. Genau, aber ich möchte dir heute eine Atemübung zeigen, die du eigentlich an jedem Ort und ja auch fast in jeder Lebenslage machen kannst. Nicht, wenn du Auto fährst, weil du brauchst dafür deine Hände. Also du machst eine Atemübung und eigentlich hast du dabei auch eine sensorische Erfahrung mit den Händen. Und es funktioniert deshalb so gut, wenn man das macht, weil diese sensorische Erfahrung halt ganz eng im limbischen System verankert und sofort auch für eine Entspannung sorgt. Deshalb, jetzt nimm deine rechten Daumen oder deinen rechten Zeigefinger. Schau mal, was dir bequemer ist. Und geh mit deinem Finger, das können auch zwei Finger sein, das kann auch der rechte Zeigefinger und der Mittelfinger sein. Probier erstmal aus, was dir bequemer ist, wenn du damit den linken Daumen berührst. Und zwar unten, so an dem Daumenballen. Fühl erstmal, was für dich das Richtige ist. Genau. Und dann gehst du beim Einatmen mit den Fingern den Daumen entlang nach oben bis zur Daumenspitze und atmest dann ein. Und wenn du oben an der Daumenspitze angekommen bist, dann machst du eine Kehrtwendung mit den Fingern und rutscht mit den Fingern den Daumen wieder hinunter. Und atmest dann aus. Wichtig ist immer, etwas länger auszuatmen als einzuatmen. Und dann rutschst du mit den Fingern an deinem Zeigefinger nach oben und atmest wieder ein. Du gehst praktisch deine ganzen Finger an der Hand entlang. Dann rutschst du wieder mit den Fingern nach unten. Atmest aus. Dann wäre jetzt der Mittelfinger dran. Du gehst nach oben, du atmest ein, den Mittelfinger um. Machst du dann wieder eine Kehrtwende und rutscht hinunter und atmest aus. Dann bist du beim Ringfinger angelangt. Du atmest ein und gehst mit den Fingern den Ringfinger hoch. Kommst oben an. Und atmest bequem wieder aus. Du gehst mit den Fingern am kleinen Finger hoch, einatmen und wieder runter, ausatmen. Und wenn du magst, kannst du dann wieder am Daumen anfangen, einatmen, kippen, wieder ausatmen. Dann wieder den Zeigefinger hoch, einatmen und wieder runtergehen, ausatmen. Mittelfinger hoch, einatmen. Mittelfinger runter, ausatmen. Puh. Ringfinger hoch, einatmen. Und Ringfinger runter, ausatmen. Puh. Kleinen Finger wieder hoch, einatmen und runter, wieder ausatmen. Genau, dann kannst du wieder anfangen am Daumen, einatmen, oben kippen und wieder ausatmen. Du hast jetzt 11 Atemzüge gemacht und vielleicht hat dir das ganz gut getan. Vielleicht bist du auch erstmal mit den Fingern etwas ins Durcheinander gekommen, aber vielleicht magst du dir das nochmal anhören, wie du, wenn du den Finger hochgehst, einatmest, oben an der Fingerspitze die Kehrtwende machst und dann, wenn du den Finger wieder runtergehst, ausatmest. Und diese Atemübung kann man halt wirklich überall machen. Das können Kinder in der Schule machen, Manager im Meeting Und natürlich abends unter der Bettdecke, am Esstisch, überall, weil die Hände hast du überall dabei. Genau. Und das Einzige, was man sich merken darf, ist, die Ausatmung etwas länger zu machen als die Einatmung. Und das war's. Die kleine Atemübung für überall. Tschüss. Alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund, eure Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.